Die Heldenstunde, euer Podcast für ein gesundes und bewusstes Leben.
Herzlich willkommen zum Podcast Heldenstunde. Hier spricht euer Gastgeber Alexander Metzler und wie immer freue ich mich mega, dass ihr wieder dabei seid. Wer es als Video gesehen hat, hat es gerade gesehen. Ich habe so eine kleine Holztaube in die Kamera gehalten, denn in dieser Heldenstunde soll es um das Thema Tauben gehen und ich freue mich besonders, dass ich heute mal wieder eine Heldin am Start habe. Sie ist Taubenexpertin, sie ist die Gründerin von Luvia. Herzlich willkommen in der Heldenstunde, liebe Luisa Hell.
Vielen Dank für die Einladung, Alexander.
Ich freue mich sehr, 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 dass ich dich gewinnen konnte als Taubenexpertin und auch als eine Person, die sozusagen Business macht mit Tauben. Das hatte ich bisher auch noch nicht. Ich kenne diese ganzen ehrenamtlichen Menschen, die ihr Herzblut und ihr Wissen reinstecken, aber du machst es tatsächlich auch professionell, deswegen bin ich auch auf deine professionelle Einordnung von diesem, wie ich sagen muss, sehr, sehr, sehr komplexen und sehr hart diskutierten Thema gespannt. Bevor wir da richtig tief Deep Dive in das Leben der Tauben machen, würde ich gerne noch einen kleinen Bogen machen, wie passt das Thema Tauben in diesen Podcast, wo es ja im Kern um Gesundheit und Bewusstsein geht. Und da muss ich sagen, ist für mich die Taube auch so eine Art Symbol geworden für die menschliche Verbundenheit mit der Umwelt, die menschliche Verbundenheit mit anderen Lebewesen, die menschliche Angewohnheit zu etikettieren. Das sind Tiere, die möchte ich, das sind Tiere, die möchte ich nicht. Das sind gute Tiere, das sind schlechte Tiere. Und die Bilder, die wir von diesem Tier haben, könnten ja weiter nicht auseinander sein. Auf der einen Seite haben wir die Taube als Friedenssymbol mit Ölzweig. Das ist was ganz Tolles, spielt auch in diversen Religionen eine große Rolle, in Mythen eine große Rolle, die Taube. Also sehr groß und sehr schön. Und auf der anderen Seite bezeichnen wir die Tauben als Ratten der Lüfte, sehen wir als Krankheitsüberträger, geben sehr, sehr, sehr viel Geld aus für Taubenabwehr, für Spikes, für Drähte, die gespannt werden, für Netze, die gespannt werden, bis hin zu Gewalt, die diesen Tieren ausgesetzt werden. Und in diesem Spannungsfeld setzt sich der Mensch dann irgendwo in dieses Mosaik rein. Liebe Luisa, jetzt habe ich dich als Expertin. Du beschäftigst dich jeden Tag mit Tauben. Was hast du persönlich für ein Bild von diesen Tieren?
Also ich finde, dass Stadttauben ganz wunderbare Tiere sind. Die Gesellschaft hat eigentlich ein völlig falsches Bild von ihnen und das auch zu Unrecht. Wie du gerade schon erzählt hast, ist das Wort Ratten der Lüfte. Der Ausdruck hält sich sehr hartnäckig in den Köpfen der Gesellschaft, obwohl das wirklich ganz friedliche, intelligente und soziale Tiere sind, die völlig missverstanden sind und die unsere Hilfe benötigen.
Unsere Hilfe benötigen. Und da gehen ja die Meinungen schon auseinander, weil die einen sagen, gar keine Hilfe anbieten, dann wird sich das alles schon von selbst regeln. Aber das scheint ja erstaunlich schlecht zu funktionieren, wenn wir uns die Probleme angucken, die wir so in den Städten haben. Du hast dich über viele Jahre lang in dieses Thema eingearbeitet. Wenn du sagst, Hilfe anbieten, was wäre denn die beste Hilfe, die wir diesen Tieren geben können?
Also, um das zu verstehen, ist es ganz wichtig zu wissen, dass die Stadttaube kein Wildtier ist, sondern es sind die Nachfahren von ausgesetzten und entflogenen Haustieren. Die Stadttauben wurden seit Jahrtausenden gezüchtet, vom Menschen domestiziert und auf ganz hohe Vermehrung gezüchtet, weil sie eben als Brieftauben, als Kommunikationsmittel, aber auch als Nutztiere für Fleisch, Eier und Federn genutzt wurden, auf ganz hohe Vermehrung gezüchtet wurden und dann irgendwann sich selbst überlassen wurden, als der Mensch sie nicht mehr gebraucht hat. Das heißt, Stadttauben sind Haustiere, die nicht auf die Straße gehören, sondern ein sicheres Zuhause, einen sicheren Ort zum Leben brauchen. Das heißt, man baut diesen Tauben einen Taubenschlag, den man betreut. Und die Tiere kommen dadurch von der Straße weg. Man kann es wirklich vergleichen mit Straßenhunden und Straßenkatzen in Osteuropa. Es sind Haustiere, die nicht auf die Straße gehören, die auf die Fürsorge des Menschen angewiesen sind. Und man muss ja nur rausschauen in unseren Städten. Es ist alles voller Tauben, es ist alles voller Kot. Die Tiere haben ein sehr elendiges Leben und deshalb ist völlig klar, dass die Tiere unsere Hilfe benötigen. Und das Schöne ist, wenn man den Stadttauben hilft, sie von der Straße wegholt und in einem betreuten Taubenschlag ansiedelt, dann profitieren natürlich auch wir Menschen davon und die Städte. Das heißt, ein professionelles Stadttaubenmanagement ist kein reines Tierschutzprojekt, sondern wirklich eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten.
Stadttaubenmanagement, das ist ein Wort, das ist mir auch zum allerersten Mal tatsächlich auf deiner Webseite begegnet. Wie sieht denn ein gutes Stadttaubenmanagement aus?
Also ein gutes Stadttaubenmanagement sieht folgendermaßen aus, dass man in der jeweiligen Stadt flächendeckend betreute Taubenhäuser baut. Das heißt, ein einziges Taubenhaus würde natürlich nicht ausreichen. Wichtig ist, dass alle in der Stadt lebenden Tauben einen Platz im Taubenhaus bekommen. Nur so lässt sich das Problem langfristig lösen. Das heißt, man baut flächendeckend Taubenschläge, man betreibt viel Aufklärung in der Bevölkerung, was auch sehr wichtig ist. Es darf natürlich auch nicht wild gefüttert werden im Umkreis der Taubenschläge, da die Tiere sonst den Taubenschlag nicht annehmen. Denn das Ziel ist ja, dass sie sich den Großteil des Tages im Taubenhaus aufhalten. Das heißt, ja, flächendeckende Taubenschläge und Aufklärungsarbeit in der Bevölkerung, das wäre ein funktionierendes Stadttaubenmanagement.
Aufklärung ist das, was wir jetzt ja auch gerade machen. Ich finde schon großes Learning, was viele Menschen wahrscheinlich möglicherweise zum ersten Mal hören, ist, dass die Stadttauben tatsächlich eigentlich verwilderte Haustiere sind. Wenn man so aufwächst und sich nicht mit Tauben beschäftigt und die einfach nur sieht, denkt man, okay, das sind eigentlich Vögel wie jeder andere auch, nur sind die halt in der Stadt und hängen da irgendwie ab. Da gibt es ja auch nochmal unterschiedliche Taubenarten. Es gibt die Ringeltaube, die man sieht in der Stadt, die Türkentauben sieht man in der Stadt. Das sind aber dann tatsächlich Wildvögel. Also wir reden von den Stadttauben. Das sind wirklich dann die verwilderten Haustiere, die ursprünglich einmal, glaube ich, von einer wilden Felstaube abstammen, vom Mensch domestiziert worden sind und dann, wie du gesagt hast, auf starke Reproduktion gezüchtet wurden. Und das finde ich auch so wichtig zu verstehen, dass es ein menschgemachtes Problem ist. Das hat sowas von Verantwortungslosigkeit, wenn wir sagen, ja, wir haben diese Tiere in diese Situation gebracht, jetzt hat sich unsere Welt aber verändert, wir brauchen die Tauben nicht mehr und wir überlassen sie jetzt mit ihren Eigenschaften, die wir Menschen ihnen angezüchtet haben, ihrem Schicksal. Und das finde ich gesellschaftlich interessant, das zu beobachten, wie wir Menschen damit umgehen. Trotzdem gibt es ja viele Menschen, die sich für die Tauben einsetzen, die ihr Herz für Tauben entdeckt haben. Ich gehöre auch mit dazu, ich kann mich da nicht ausnehmen. Ich habe eine persönliche Geschichte mit einer Haustaube hier erlebt, die mir sehr, sehr ans Herz gewachsen ist. Der Agato, wer mir auf Instagram folgt, hat den wahrscheinlich schon mal gesehen. Es ist eine rührende Geschichte. Der ist mit seinem Füßchen mal in einem Futterhaus hängen geblieben im Winter und hing kopfüber an diesem Futterhaus dran und ich war eigentlich geschäftlich unterwegs, hatte aber mein Portemonnaie vergessen, bin deswegen nochmal nach Hause gefahren, auf dem Weg zum Portemonnaie greifen, gucke ich durch die Scheibe, sehe im Garten, dass da eine Taube kopfüber regungslos an diesem Futterhaus hängt und dann ist mir das Herz stehen geblieben, weil also jetzt nicht generell wegen der Taube, sondern generell, weil da halt ein Tier offenbar verendet ist scheinbar an Futterhaus, was ich aus Goodwill aufgehängt habe. Also ganz schlimmer Moment. Und dann bin ich raus und näher mich dem und dann fängt er an zu flattern. Und dann habe ich, oh Gott, der lebt noch. Ja. Und dann habe ich ihn da rausgefriemelt. Füßchen war dann ein bisschen dick später, habe ich gesehen, aber hat sich dann auch alles wieder gegeben. Und diese Rettungsaktion hat tatsächlich bei diesem Täuberich, wie es sich später herausgestellt hat, wusste ich zu dem Zeitpunkt ja noch nicht, dass es ein Männchen war, so ein bisschen Vertrauen aufgebaut. Also der war dann immer so ums Haus rum, kam, hat sich dann mir auch immer angenähert und ja, hat dann gemerkt, offensichtlich, da ist ein Mensch, der will mir nichts Böses, da darf ich sein, da gibt es auch Futter und dann haben wir uns so regelrecht angefreundet und irgendwann wurde der richtig zahm mir gegenüber. Der ist sogar gekommen, wenn ich ihn gerufen habe, manchmal ist er ins Haus reingelaufen, habe ich gesagt, nein, dann ist er direkt rumgedreht, ist wieder rausgelaufen, als würde er mich komplett verstehen, also es war schon sehr krass. Leider seit dem Sommer ist er nicht mehr aufgetaucht. Also ich weiß nicht, was ihm passiert ist. Also wir hatten ihn ein paar Jahre hier fest am Haus. War sozusagen wie ein Familienmitglied für uns gewesen. Er ist leider nicht mehr da. Ich weiß nicht, was aus ihm geworden ist. Sie hieß ursprünglich, denkt man bei Tauben witzigerweise, also in meinem Gehirn jedenfalls, erstmal an Tauben, an Weibchen. Deswegen hieß sie zuerst Agatha. Dann haben wir sie aber in Flagrante erwischt und wussten, okay, es ist offenbar ein Agato. Das war die Geschichte. Und die hat mich, also nicht, dass ich irgendwas gegen Tauben vorher gehabt hätte. Wir haben hier an unserem Haus auch von vornherein keine Taubenabwehrmaßnahmen gehabt. Ich weiß noch, wie beim Hausbau das Thema aufkam, ja, man muss da auf die Dachsparren Spikes drauf machen, sonst setzen sich da die Vögel hin. Und dann habe ich gesagt, ja, dann sitzen die Vögel da halt, warum denn nicht? Ah ja, das macht Dreck und so weiter. Also klar, man braucht eine gewisse Toleranz gegenüber den Tieren, aber ich finde, das verdienen die Tiere auch. Und wenn ich mich hier so im Neubaugebiet umgucke und die ganzen Häuser aufgerüstet sind, überall mit Spikes, überall Taubenabwehrmaßnahmen oder Vogelabwehrmaßnahmen. Und ich weiß halt auch nicht, wo das hinführen soll. Denn wenn das alle Leute einfach lassen würden, würden die einen Haufen Geld sparen und die Tiere würden sich ja viel mehr verteilen. Oder sehe ich das falsch? Ist dieses aggressive Aufrüsten gegenüber den Vögeln, ist es produktiv oder wie würdest du das beurteilen?
Überhaupt nicht. Also das siehst du völlig richtig. Die Tauben verschwinden ja dadurch nicht einfach. Sie konzentrieren sich halt nur an anderer Stelle. Und dadurch, dass eben, wenn man in die Städte geht und sich die Häuser anschaut, fast alle vergrämt sind mit eben diesen sogenannten Metallspikes oder Abwehrnetzen, müssen die Tauben immer enger zusammenrücken und leben dann an den wenigen Stellen, wo noch keine Abwehrmaßnahmen sind, eben auf engstem Raum. Und sammeln sich dort, wenn diese Maßnahmen überhaupt funktionieren. Denn Tauben sind standorttreu, das heißt, sie bleiben ein Leben lang dort, wo sie geboren wurden, egal wie schlecht die Lebensbedingungen sind. Und sie versuchen dann natürlich, nachdem die Vergrämungsmaßnahmen angebracht worden sind, trotzdem ihre angestammten Nistplätze zu erreichen. Und dabei strangulieren sie sich dann häufig in den Netzen oder drücken die Spikes leicht auseinander, füllen sie mit Ästen und Kot auf und brüten auf den Spikes. Und dort ist dann eben das Problem, dass die unerfahrenen Küken und Jungtauben bei ihren ersten Flugversuchen sich sehr häufig auf diesen Metallstacheln aufspießen und qualvoll verenden. Das heißt, wenn überhaupt, wenn es funktioniert, dann ist es eine reine Verlagerung des Problems, aber es löst es nicht nachhaltig.
Und da kommst du eben ins Spiel mit Luvia, mit deiner Firma. Du, beziehungsweise du und dein Team, also ihr bietet Lösungen an. Und diese Lösung folgt dem Augsburger Modell, wenn ich das richtig verstanden habe. Also das heißt betreute Taubenschläge, wo die Tauben versorgt werden, wo sie Futter und Wasser finden und wo vor allen Dingen Geburtenkontrolle stattfindet. Wie kann man sich das denn vorstellen?
Genau, also das sogenannte Augsburger Modell wurde in den 90er Jahren von Herrn Rudolf Reichert ins Leben gerufen und hat eben zwei ganz zentrale Aspekte. Erstens werden die Tiere in den Taubenhäusern mit artgerechtem Körnerfutter versorgt, denn Tauben sind reine Körnerfresser, das heißt, sie fressen Erbsen, Mais, Weizen, Sonnenblumenkerne, verschiedene Körner und Saaten. In den Städten finden sie nur menschliche Essensreste, müssen sich von vergammeltem Brot, Pizza und Pommes ernähren, was sie sehr krank macht. Das heißt, die Tiere werden in den Schlägen mit artgerechtem Futter versorgt und dadurch haben wir den ersten großen Vorteil. Die Tauben laufen nicht mehr in den Städten, in der Außengastronomie, an den Bahnhöfen rum, um nach was Essbarem zu suchen. Denn man hört ja auch immer wieder, die Stadttauben finden schon genug. Das tun sie eben nicht. Sie kämpfen jeden Tag ums Überleben und kämpfen jeden Tag ums Verhungern und versuchen halt, irgendwas Essbares zu finden und laufen deshalb den ganzen Tag dort zu Fuß herum, wo sich viele Menschen aufhalten. Wenn sie nun in den Taubenschlägen artgerechtes Körnerfutter bekommen, dann halten sich die Tauben 80% des Tages im Taubenhaus auf, weil sie eben keinen Grund mehr haben, draußen nach Nahrung zu suchen. Damit verbleibt auch 80% des Kotes im Taubenhaus, sammelt sich dort und kann dann fachgerecht entsorgt werden. Dadurch wird natürlich die Stadt, die Gehwege, die Hausfassaden, die Balkone deutlich sauberer. Der zweite große Aspekt ist eben Populationskontrolle durch Gelegetausch. Das heißt, wie schon anfangs erwähnt, hat der Mensch den Tauben damals, als er sie noch als Nutztiere gehalten hat, den sogenannten Brutzwang angezüchtet. Das heißt, die Stadttauben brüten bis zu 9-mal im Jahr und das unabhängig vom Nahrungsangebot und der Jahreszeit. Also zum Vergleich, das würde keine normale Wildtaube machen. Die Ringeltauben, die Türkentauben, die brüten von Frühling bis Herbst 2-3 Mal und das war's. Die Stadttaube das ganze Jahr über. Nicht, weil sie möchte, sondern weil sie nicht anders kann. Und im Taubenhaus haben wir eben Zugriff auf die Nester der Tauben. Dort bauen wir Nistregale rein mit Nistschalen, wo die Tauben dann ihre Eier reinlegen. Und dort haben wir eben Zugriff auf die Nester, was wir natürlich irgendwo draußen 10 Meter an der Hausfassade nicht haben. Und dann tauschen wir die Eier der Tauben nach dem Legen gegen Attrappen aus. Die Taube bemerkt den Schwindel nicht, brütet einfach weiter, bis sie merkt, da kommt nichts raus. Das passiert auch mal in der freien Wildbahn, dass ein Ei nicht befruchtet ist. Und dann legt sie eben wieder neu. Und so können wir halt eben die Population langfristig tierschutzgerecht regulieren. Es kommen nicht mehr Unmengen von Nachkommen nach. Und die Tauben haben einen sicheren Ort, wo sie leben dürfen, wo sie niemanden stören. Und ja, also viele Konflikte mit Menschen in den Städten lösen sich dadurch. Die Stadt wird sauberer, lebenswerter, den Tauben geht es gut. Also es ist wirklich ein Projekt, von dem Mensch und Tier nur profitieren können.
Eine ganz naive Frage von mir. Wenn der Mensch das geschafft hat, der Stadttaube diesen Brutzwang anzutrainieren, anzuzüchten, könnte man das irgendwie wieder umkehren?
Gute Frage. Ich denke aber nicht, weil man muss ja bedenken, dass diese Tiere ja seit Jahrtausenden gezüchtet werden. Und das ist natürlich so drin in ihrer DNA, in ihrem Verhalten. Und man müsste ja, um ihn das wieder abzuzüchten, alle Stadttauben, die frei leben, irgendwie einfangen und über Jahre, also ich bin keine Züchterin, da kenne ich mich biologisch nicht gut genug mit aus, aber das wäre ja rein tatsächlich gar nicht möglich, diese Tiere irgendwie alle wieder in die Obhut zu bringen. Also klar, wir können sie in den Taubenstiegen ansiedeln, haben dort Kontrolle über sie, aber dieses Brutverhalten bis zu 9-mal im Jahr 2 Eier, das werden sie wohl nicht mehr ablegen.
Wenn ich mir jetzt so eine große Stadt vorstelle, du hast es doch, glaube ich, schon gesagt, ne, so ein Taubenhaus würde ja dabei weit nicht ausreichen. Das heißt, da müssen mehrere Taubenhäuser, heißt das, da wird was neu errichtet oder wird ein etwas Bestehendes genommen und umfunktioniert oder wie kann man sich das so vorstellen?
Also da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten, je nach Gegebenheiten vor Ort. Grundsätzlich sollte ein Taubenschlag Platz für 200 Tiere bieten. Größer würde ich von abraten, weil es dann einfach zu viel Stress für die Tauben ist und zu viele Tiere auf einem Haufen. Aber man sollte eben ja ungefähr mit 200 Tauben rechnen, also Platz für 200 Tauben in einem Taubenschlag. Und dann ist es eben wichtig, die Taubenschläge dorthin zu bauen, wo die Tauben ohnehin schon sind, weil sie eben standorttreu sind. Das heißt, es würde jetzt nichts bringen, ein Taubenhaus an Stadtrand oder an Waldrand zu bauen. Dort würden sich die Tiere nicht wohlfühlen. Erstmal, wie du auch schon anfangs gesagt hast, die Stadttaube stammt von der Felsentaube ab. Das heißt, das ist der Grund, warum sie auch in unseren Städten ist, weil natürlich Hausfassaden felsenähnliche Brutmöglichkeiten und Nistplätze bieten. Und genau, wegen ihrer Standorttreue baut man die Schläge dorthin, wo sich die Tauben ohnehin schon aufhalten. Und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also man kann natürlich, hervorragend eignet sich ein ungenutzter Dachboden, den man zu einem Taubenschlag ausbauen kann. Es gibt aber auch andere Möglichkeiten, wie zum Beispiel einen ausgebauten Schiffscontainer auf einem Flachdach. Es gibt wunderschöne Taubentürme, die ja sehr hübsch aussehen, aber für die Bewirtschaftung durch den Menschen nicht so optimal sind, aber es gibt wirklich verschiedenste Möglichkeiten, ein Taubenhaus an einem Hotspot zu installieren.
Wenn du sagst Bewirtschaftung durch den Menschen, also bei aller Liebe zu Tauben, aber das stelle ich mir jetzt auch nicht so einfach vor, wie oft muss man denn da rein? Also zum Beispiel, um da zu reinigen, der Kot muss da raus, neues Futter muss rein, Futter und Wasser stelle ich mir noch relativ easy handelbar vor, aber der ganze Dreck, der muss ja, der sammelt sich ja, das ist ja erstmal gut, dass er sich da konzentriert, aber der muss ja da raus, der muss dann sauber gemacht werden, der Kot muss irgendwie abtransportiert werden. Wie läuft das denn dann alles logistisch?
Also ja, tatsächlich, wie du schon gesagt hast, es handelt sich hierbei nicht nur um Futter und Wasser auffüllen, sondern es ist wirklich ein sehr harter Job, der gemacht werden muss, der körperlich sehr anstrengend ist. Also der ganze Kot wird abgespachtelt, es wird gefegt, es wird gesaugt, es wird nass gewischt. Jeden dritten Tag gehen wir in unsere Schläge und machen dort den Job. Und genau, also es ist ein sehr anspruchsvoller, sehr anstrengender Job, den ich aber sehr gerne mache.
Und wenn du jetzt verschiedene, in so einer großen Stadt verschiedene Taubenhäuser hast und sagst, alle 3 Tage gehen wir da rein, dann müsste man ja theoretisch, wenn man, ich sag jetzt mal, 10 Schläge hätte in einer großen Stadt, da müsste man ja ein riesiges Team haben, um das erfolgreich zu bewirtschaften die ganze Zeit, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also wir sind noch ein relativ junges Unternehmen, da macht man natürlich am Anfang viel selber, aber je mehr wir wachsen, je mehr Schläge wir aufbauen können, desto mehr Mitarbeitende würde ich natürlich auch einstellen, die mich dann bei der Arbeit unterstützen. Und zum Glück gibt es viele sehr tierliebe Menschen im Stadttaubenschutz, die sich eh jetzt schon ehrenamtlich engagieren. Deshalb kann ich mir vorstellen, dass es Fälle gibt, genau wie bei mir. Ich habe meine Leidenschaft zum Beruf gemacht, dass Menschen sehr froh wären, für einen Job im Stadttaubenschutz fair entlohnt zu werden.
Das wäre natürlich dann ideal. Dann würden da alle profitieren und man würde da nicht nur seine ehrenamtliche Leidenschaft damit reinstecken, sondern man könnte auch ein bisschen was mit seiner Tierliebe verdienen. Das finde ich natürlich eine ganz tolle Lösung.
Genau, ja. Es ist ein sehr sinnvoller und sehr erfüllender Job. Obwohl ich natürlich auch nochmal darauf hinweisen möchte, dass Tierschutz der eine Aspekt ist, aber wir halt wirklich ein strukturelles Problem in allen unseren deutschen Städten lösen, beziehungsweise wir haben das Problem ja wirklich weltweit. Also das Schöne ist ja, dass von einem professionellen Stadttaubenmanagement nicht nur die Tauben und die TaubenfreundInnen profitieren, sondern eben auch Menschen, die Tauben nicht mögen. Und das ist ja leider doch die deutliche Mehrheit, zumindest in Deutschland.
Weil sie eben aus dem Stadtbild reduziert werden, weil sie sich an kontrollierten Orten aufhalten und eben nicht überall wild auf den Städten, auf die Autos, auf die Bistrotische drauf kacken.
Ganz genau.
Das muss man ganz klar sagen.
Ja, also ich glaube, das ist so der Hauptpunkt, warum die Menschen Tauben nicht mögen. Sie stören sich halt an ihrem Kot. Und ich verstehe auch, dass man das jetzt nicht unbedingt auf dem Balkon oder auf dem Auto haben möchte. Aber die Stadttauben haben sich eben nicht ausgesucht, in unseren Städten zu leben, sondern wir Menschen haben sie dort hingebracht. Und durch betreute Taubenschläge kommen eben die Tiere und ihr Kot von der Straße weg. Es wird deutlich reduziert. Und wir haben ja eine kleine, gesunde Taubenpopulation, die sich überwiegend in den Schlägen aufhält und somit eben ein friedliches Miteinander von Mensch und Taube in unseren Städten.
Jetzt sehe ich da eventuell auch ein Problem mit Taubenfreunden sogar, weil es gibt ja viele Menschen, es gibt nicht viele Menschen, es gibt einige wenige Menschen, die sich ehrenamtlich freiwillig finden, um auch den Taubenfutter zu bringen, die eben Mitleid haben, die. Aber das würde ja, wenn jemand jetzt füttert, ein bisschen den Plan, den Schlag in das Taubenhaus zu bekommen, torpedieren, oder? Weil wenn die Tauben draußen Futter finden, warum sollten sie dann in den Taubenschlag finden? Wie könnt ihr dann mit diesen Leuten in Kontakt treten und erklären und sagen, nee, füttern, also, weil in Social Media zum Beispiel, ich bin ja da auch, krieg da von Tauben ja auch ein bisschen was mit, wird sich ja immer wahnsinnig drüber aufgeregt, wenn es heißt, füttern verboten, hier bitte nicht füttern und so. Das sind ja ganz krasse Polaritäten in dem Thema. Aber wenn wir jetzt wollen, dass die Tauben in einen geschützten Ort gehen, dann müsste man ja tatsächlich das Futterangebot rund um das Taubenhaus stark reduzieren, weil sonst hätten die ja keinen Grund, da reinzugehen, richtig?
Ganz genau, ja. Also das ist auch wirklich wahnsinnig wichtig. Wir hatten bei unseren Taubenschlägen das Problem mit wilden Füttern im Umkreis des Taubenhauses zum Glück noch nicht. Aber ich bekomme das eben auch durch Social Media mit, dass Taubenschläge nicht angenommen werden, weil draußen wild gefüttert wird. Und das ist wirklich fatal. Und da muss man natürlich versuchen, ob über die Medien oder entsprechende Hinweisschilder über Social Media mit diesen Menschen in Kontakt zu treten. Ich meine, natürlich meinen die es eigentlich nur gut, aber die müssen natürlich wissen, dass ihr wildes Füttern den Erfolg des Taubenhauses massiv gefährdet und dass das dann natürlich auch geschlossen werden kann, wenn die Kommunen nicht zufrieden sind, weil sie dann sagen, es funktioniert nicht, die Tauben sind weiterhin draußen und nicht im Taubenhaus. Und deshalb ist es wirklich ganz, ganz wichtig, dass in Städten, wo Taubenhäuser existieren, in deren Umkreis nicht gefüttert wird. Es gibt ja auch keinen Anlass dazu. Die Tauben kriegen bestes Rassetaubenfutter im Taubenhaus.
Mhm. Von wie vielen Städten reden wir denn, wo es solche Experimente schon gibt? Also ich kriege das immer nur so vereinzelt mit, oder ist das schon weiter verbreitet, als man so denken könnte?
Gute Frage. Also ich meine, mein letzter Stand war, dass es auf jeden Fall schon über 100 Kommunen sind, die Taubenhäuser bei sich aufgebaut haben. Es werden auch zum Glück immer mehr. Also ich verfolge das natürlich auch in den Medien und freue mich immer, wenn ich dann in der Zeitung lese, dass wieder eine Stadt beschlossen hat, Taubenhäuser zu bauen, ein professionelles Stadttaubenmanagement einzuführen. Es werden zum Glück immer mehr, aber es können natürlich gar nicht genug Städte sein. Also mein Ziel oder meine Vision mit Luvia ist wirklich ein flächendeckendes Stadttaubenmanagement deutschlandweit.
Jetzt gibt es ja auch Kritik am Augsburger Modell. Also zum Beispiel wird gesagt, dass das Austauschen der Eier durch Gipseier zu so einer Art Überanstrengung bei den Vögeln führt, weil sie immer und immer wieder brüten würden, weil der Bruterfolg ausbleibt. Wenn du aber sagst, dass die sowieso bis zu 9-mal im Jahr, war das die richtige Zahl? 9-mal habe ich das richtig im Kopf. Bis zu 9-mal im Jahr, das muss man sich mal vorstellen, was das auch körperlich anstrengend sein muss, Eier zu legen und zu brüten. Also mehr geht ja gar nicht. Also hat das dann überhaupt einen Einfluss, wenn man das wechselt? Also kann das, wie die Kritik sagt, sich auch schädlich auf die Gesundheit von den Tieren auswirken?
Überhaupt nicht. Also da würde ich wirklich sagen, das Gegenteil ist der Fall. Denn die Tauben legen die Eier ja so oder so. Das ist natürlich eine körperliche Belastung. Und dann ist es für die Tauben natürlich auch anstrengend und Stress, die Küken großzuziehen. Und durch das Austauschen der Eier selber tun wir den Tauben gesundheitlich ja nichts. Im Gegenteil, sie haben ja eigentlich weniger Stress. Und ich habe auch schon in meinen Schlägen beobachtet, dass die Stadttauben wieder neue Eier legen, wenn sie dann doch mal ein Küken, ein Ei ausbrüten durften, dass sie sogar dann schon neu legen, bevor das Küken auch nur ansatzweise Flügge ist. Das nennt man sogenanntes Schachtelbrüten. Also es gibt wirklich auch Fälle, wo Tauben 12-mal im Jahr brüten. Boah. Und das heißt, die Tauben können ihr Brutverhalten, dass sie eben auf den Eiern sitzen, trotzdem ausleben, aber sie haben eben nicht mehr den Stress, dass sie dauernd Küken aufziehen müssen. Nun könnten natürlich auch KritikerInnen sagen, dass es ja eigentlich irgendwie gemein ist, wenn die Tauben jetzt gar keine Küken mehr aufziehen dürfen, weil das gehört ja irgendwie auch zu ihrem natürlichen biologischen Verhalten. Und dazu kann ich dann sagen, dass hin und wieder, also bei uns wird ja alles genau dokumentiert, die Nistzellen sind alle nummeriert, die Tauben sind beringt und es wird genau dokumentiert, wer wann wo welches Ei gelegt hat. Und die Pärchen dürfen eben hin und wieder dann doch mal ein Ei ausbrüten, um eben diesen Bruterfolg zu haben. Und zusätzlich gibt es eben immer wieder große Vergrämungsaktionen, wo Brücken, Balkone vergrämt werden oder offene Löcher in der Decke zugemacht werden, wo dann eben viele zu weit entwickelte Eier oder auch Küken gerettet werden. Und im besten Fall kann man dann diese zu weit entwickelten Eier und die Küken sogenannten Ammeneltern im Schlag unterjubeln. Das heißt, die Stadttauben ziehen dann die fremden geretteten Küken wie ihre eigenen auf. Und da solche Aktionen immer wieder passieren, kommt eigentlich fast jede Taube früher oder später mal dazu, doch Küken großziehen zu dürfen.
Ach was, das funktioniert. Dann nehmen die quasi fremde Küken bzw. fremde Eier an und brüten dann die als ihre eigenen Küken sozusagen aus. Ah, das habe ich auch noch nicht gewusst. Sehr schön. Ja. Jetzt gibt es ja auch Geburtenkontrolle durch Verhütungsmittel. Das war mir auch neu. Das habe ich auch bei meiner Recherche zum ersten Mal gesehen. Das heißt, da wird ein Medikament über das Futter mitgegeben. Das wird gerne im öffentlichen Raum gemacht, in der Hoffnung, dass man dann, ich weiß gar nicht, ob das Menschen sterilisiert wird oder das Weibchen, ich weiß es nicht so im Einzelnen, du wirst es wahrscheinlich besser wissen als ich. Nizarbazin habe ich mir da aufgeschrieben als Mittel, was offenbar gefüttert wird. Das klingt ja erstmal auch nach einer guten Idee.
Also die sogenannte Taubenpille, wie sie auch umgangssprachlich genannt wird, sehe ich tatsächlich sehr kritisch. Das ist ein Medikament, das ursprünglich aus der Nutztierhaltung, aus der Geflügelhaltung stammt. Ein Mittel gegen Darmparasiten bei Hühnern, das als Nebenwirkung die Unfruchtbarkeit der Vögel zur Folge hat. Dieses Medikament, da gibt es bei Tauben noch überhaupt keine Langzeitstudien. Wie wirkt sich das auf deren Gesundheit aus? Weiterhin ist es so, dass die Dosierung natürlich total schwierig ist. Also ranghöhere Tiere nehmen vielleicht viel zu viel von dem Mittel auf. Also das sind in der Regel Maiskörner, die mit diesem Medikament behandelt werden und dann eben für die Tauben ausgelegt werden. Und dann gibt es natürlich Tiere, die zu wenig Futter aufnehmen, weil sie weiter unten im Rang stehen. Und das heißt, eigentlich kann man die Dosierung überhaupt nicht zuverlässig anwenden bei den Tieren. Weiterhin ist überhaupt nicht klar, wie sich dieses Medikament auf Beutegreifer auswirkt, die die Tauben fressen. Also sei es nun ein Greifvogel, ein Marder, eine Katze, also andere Tiere, die Tauben fressen, die dieses Medikament intus haben. Und es löst natürlich auch überhaupt nicht das Problem, dass die Tauben weiterhin auf unseren Straßen leben. Also vielleicht werden die Tiere dadurch unfruchtbar, aber die Tauben und ihr Kot sind ja weiterhin auf unseren Straßen. Und dieses Problem löst man eben nur mit betreuten Taubenhäusern. Das heißt, dieser Aufwand, den man dort macht, denn kostengünstig ist dieses Mittel eben auch überhaupt nicht. Der zeitliche und der finanzielle Aufwand, die könnte natürlich einfach viel sinnvoller und nachhaltiger investiert werden, indem man eben betreute Taubenhäuser baut und die Tiere dann dort ja, versorgt und ihre Eier austauscht.
Ja, also absolut nachvollziehbar, wenn du das so sagst. Und der erste Gedanke, der so kommt, Eierfütterungsmittel für Tauben, klingt erstmal nach einer guten Idee. Aber so wie du das jetzt sagst, ist es das in keinster Weise. Ja.
Also es gibt natürlich auch noch Nebenwirkungen, dass die Tiere weniger Futter, weniger Wasser aufnehmen. Und das ist natürlich bei Stadttauben, die eh schon keine sauberen Trinkquellen haben und eh kein artgerechtes Futter zur Verfügung haben, ist das natürlich fatal.
Das ist interessant, dass du das auch gerade mit den Trinkquellen sagst, weil also was wir gesagt haben mit dem Wildfüttern, ist ein Problem in dem Fall, wenn betreute Taubenschläge in der Nähe sind. Wenn keine betreuten Taubenschläge in der Nähe sind, wie ist denn dann so deine Meinung zum wilden Füttern? Weil ich bin mir da selbst auch immer unsicher, wie man mit dem Thema umgehen kann. Da sind in meiner Brust irgendwie auch so zwei Stimmen, die manchmal so unterschiedlich miteinander reden.
Das verstehe ich sehr gut und das ist, glaube ich, tatsächlich im Stadttaubenschutz die am meisten umstrittenste Frage. Da gibt es wirklich, da scheiden sich die Geister. Es hat natürlich beides Pro- und Kontrapunkte. Also einmal vorab, die Stadttauben finden in unseren Städten nicht ausreichend und auch überhaupt keine artgerechte Nahrung. Das heißt, nicht füttern bedeutet eigentlich verhungern lassen. Gleichzeitig ist es aber natürlich auch so, dass wenn man füttert, die ganzen Tiere, die eigentlich gestorben wären, also als kleine Randinformation, 90% der Küken verhungern in den Nestern, dass die dann überleben und die Taubenpopulation dann natürlich langfristig wächst. Das heißt, es werden immer mehr Tauben, man muss immer mehr füttern und das ist natürlich ein endloser Kreislauf. Und je mehr Tauben es gibt, die auf der Straße leben müssen, desto mehr Leid haben wir natürlich auch. Also es ist wirklich eine sehr schwierige Frage.
Die dann auch so im Raum stehen bleibt und die wir auch nicht beantworten können an der Stelle so richtig, ne?
Eigentlich nicht wirklich, nein. Also man muss vielleicht auch ein bisschen differenzieren zwischen den Menschen, die wirklich kiloweise das Futter überall verteilen, das dann auch gerne mal liegen bleibt, wenn es von der Menge einfach zu viel ist. Oder wenn man jetzt eben im kalten, harten Winter eine schwache Taube auf der Straße sieht und der Futter hinwirft, ist das natürlich was anderes. Aber man kann die Frage eigentlich nicht wirklich beantworten. Ich würde dazu einfach gerne sagen, es braucht betreute Taubenhäuser und dann stellt sich die Frage zum Glück gar nicht mehr.
Anders sieht es aber mit Wasser aus. Also wenn wir Wasser zur Verfügung stellen, sowohl hier auf dem Land als auch in den Städten, da spricht, glaube ich, nichts dagegen. Ich meine, da profitieren ja auch alle anderen Wildvögel davon, gerade jetzt, wo die Sommer immer heißer werden, wo sich alles aufheizt. Und dann ist doch eine Wasserquelle, da kann man nichts dagegen sagen, oder?
Überhaupt nicht. Also im Gegenteil, ich würde sogar sagen, es ist ganz wichtig, den Tieren Wasser hinzustellen, gerade jetzt bei diesen enormen Hitzeperioden. Es ist auch nicht verboten, das darf man. Es wird natürlich leider immer wieder, ich weiß nicht von wem, aber oft auch weggenommen, die Wassernäpfe, die man hinstellt. Das ist natürlich sehr schade, aber ja, ich würde auf jeden Fall gerne dazu aufrufen, jetzt gerade, wo es wieder so warm wird, dass man den Tauben Wasser hinstellt, denn das ist einfach überlebenswichtig und jedes Lebewesen sollte ein Recht haben auf sauberes Trinkwasser.
Wie bist du denn, Luisa, wie bist du denn zum Thema Tauben gekommen? Also wir haben dich jetzt ein bisschen kennengelernt, wir wissen jetzt, das ist die Geschäftsführerin von Luvia und die Expertin, aber irgendwas muss ja in deinem Leben mal passiert sein, was das Thema Tauben so bei dir reingespült hat. So wie bei mir meine Agathe-Geschichte. Hattest du auch sowas oder war es bei dir was ganz anderes?
Deine Agathe-Geschichte erinnert mich tatsächlich stark an Malte Zierden und seinen Freund Oskar. So eine schöne Geschichte habe ich bisher leider noch nicht erlebt. Bei mir hat es damit angefangen, dass ich während des Corona-Lockdowns einen Zeitungsartikel gelesen habe bei uns in der Lokalpresse, wo es darum ging, dass die Tauben jetzt, wo die Menschen nicht mehr raus dürfen, wo die Außengastronomie gesperrt ist, tatsächlich überhaupt gar nichts mehr zum Fressen finden und einfach verhungern. Und als ich das gelesen habe, tat mir das wahnsinnig leid. Ich habe mich dann erstmalig mit dem Thema wirklich beschäftigt. Also ich war jetzt auch nie eine Taubenfeindin, aber ich war jetzt auch kein großer Fan. Ich war eigentlich, stand ich diesen Tieren relativ neutral gegenüber, hatte aber auch natürlich im Hinterkopf Krankheitsüberträger, Ratten der Lüfte, schmutzige Tiere leben auf der Straße, also jetzt nicht unbedingt besonders nahe kommen lassen. Ja, und dann habe ich diesen Artikel gelesen und kurze Zeit danach habe ich tatsächlich auch meine erste verletzte Taube auf der Straße gesehen. Die hatte eine Verschnürung, also Verschnürungen sind mit Abstand die häufigste Verletzung bei Stadttauben. Dazu einmal kurz, die Stadttauben laufen ja, wie schon bereits erwähnt, den ganzen Tag zu Fuß auf der Straße rum und suchen nach was Essbarem. Sie haben sehr raue Haut an den Füßen und wenn sie dann eben auf Haare, die uns irgendwie, die wir verloren haben oder einen Wolffaden, den wir uns von der Kleidung abreißen und achtlos auf die Straße schmeißen, wenn sie dort dann einmal drüber laufen, dann bleibt dieser Faden oder das Haar gleich an ihren Füßen, an ihren Zehen kleben. Es tüdelt sich darum, die Taube versucht sich das abzuziehen mit dem Schnabel, zieht sich das immer fester, bis irgendwann die Zehen sich entzünden, vielleicht auch sogar absterben. Die Taube verliert die Zehen, kann schlecht laufen oder hat eben ihr Leben lang Schmerzen und eine Behinderung. Und das sind tatsächlich, ja, das sind eigentlich, ist die häufigste Verletzung bei Stadttauben. Und ich habe eben genauso eine Taube entdeckt, die die Füße sogar miteinander verschnürt hatte. Das heißt, die war wirklich wie gefesselt, konnte gar nicht mehr laufen und sich nur noch auf dem Bauch fortbewegen, konnte aber leider noch fliegen. Deshalb hat es ein paar Tage gedauert, bis wir sie einfangen konnten. Aber als wir es schließlich geschafft haben, ist mir eigentlich bewusst geworden, wie viel Leid diese Tiere eigentlich tagtäglich mitten unter uns erfahren und niemanden interessiert es, denn es sind ja nur Tauben und dass sich keiner kümmert. Und dann habe ich mir gedacht, ich muss was tun, habe dann mit dem ehrenamtlichen Stadttaubenschutz angefangen und aber relativ schnell dann vom Augsburger Stadttaubenkonzept erfahren und mich dann gefragt, warum das nicht längst überall in Deutschland gemacht wird. Und habe mir dann überlegt, dass entweder viele Kommunen noch gar nichts von diesem Konzept wissen und wenn doch, dann wissen sie gar nicht, wie sie es anwenden oder sie haben kein Personal dafür. Und damit kam dann eigentlich die Idee, Luvia zu gründen, dass man eben dieses Konzept professionell als Dienstleistung für Kommunen und Firmen anbietet. Ja, damit es eben einfach keine Ausreden mehr gibt, warum man das nicht durchführen kann. Aber auch einfach, ich meine, es ist natürlich auch eine große Aufgabe. Es gibt viel, was man berücksichtigen muss. Man muss sich gut mit den Tieren und ihrem Verhalten auskennen. Und deshalb war einfach die Idee, da wirklich einen professionellen Fachdienstleister zu haben, den die Kommunen an ihrer Seite haben, beauftragen können, das Ganze quasi outsourcen können und es jemanden gibt, der sich damit wirklich mit Expertise darum kümmert. Genau.
Und daraus ist Luvia entstanden und ja, ich hoffe, dass das vorangeht, dass sich diese Lösung durchsetzt, dass die sich bewährt, dass diesen Tieren ein Platz gegeben wird, wo sie in Frieden und geliebt, möchte ich schon sagen, zumindest aber nicht ungeliebt existieren dürfen, wo sie Wasser
finden,
wo
sie Futter. Ja, man muss sie nicht lieben, aber man sollte sie zumindest respektieren. Es sind fühlende Lebewesen, es ist ein menschengemachtes Problem und es gibt ja wirklich auch viele Menschen, die nach den Tauben treten, die sie anschießen, die sie vergiften. Also wie du auch anfangs schon erwähnt hast, die Gewalt, die gegen diese Tiere stattfindet, ist wirklich ungeheuerlich.
Und dazu muss man sagen, da greift natürlich das Tierschutzgesetz. Also das ist hochgradig strafbar. Und ehrlich gesagt, wenn ich sowas mitbekommen würde, würde ich das auch sofort zur Anzeige bringen. Aber es gibt wirklich Menschen, die mit Diablos auf Tauben schießen. Ne? Kriegt ihr auch mit.
Ja, ja, klar. Also ich hatte auch schon eine angeschossene Taube in Pflege. Man kriegt auch über Social Media mit, dass Tauben eingefangen und bei lebendigem Leib angezündet werden, dass sie totgetreten werden, dass ihnen die Schwungfedern abgeschnitten werden, also quasi die Flügel gestutzt werden und dann wieder rausgesetzt werden. Also Es ist wirklich sehr, sehr traurig, was die Menschen mit diesen Tieren machen und wie groß der Hass auf diese Tiere ist.
Und da wollen wir jetzt mit dieser Folge zumindest ein bisschen Bewusstsein dafür schaffen, dass das Mitlebewesen sind, die eben auch ein schönes Leben verdienen und dass wir vor Herausforderungen stehen mit den Tauben, ja, aber dass wir eben auch Lösungen finden. Luisa, was
Genau.
wäre so dein Wunsch, was sollte sich im gesellschaftlichen Bild ändern für die Tauben?
Ich glaube, dafür ist zunächst wichtig zu verstehen, warum die Tauben so starke negative Emotionen bei den Menschen überhaupt auslösen, erstmal. Also es ist ja so, dass ja, die Stadttaube eigentlich für Verwahrlosung, Schmutz und Dreck steht. Also das ist das, was bei den Menschen im Kopf ist. Und in der Psychologie nennt man sowas auch den Sündenbock-Effekt, dass die Stadttaube quasi zur Projektionsfläche wird für alles, was im urbanen Raum vielleicht falsch läuft, obwohl die Taube selbst natürlich gar nichts dafür kann. Beziehungsweise wenn wir uns unsere Städte anschauen, dann sieht man wahnsinnig viel Müll, den die Menschen hinterlassen, aber immer heißt es, die Stadttauben verursachen so viel Dreck. Und weiterhin ist es so, dass Ekel ein uralter Schutzmechanismus unseres Gehirns ist. Das heißt, wenn wir ein Tier immer wieder mit den Worten krank und Bakterien und Viren in Verbindung gebracht wird, dann prägt das natürlich unsere Wahrnehmung und löst eben starke emotionale Reaktionen aus, die wissenschaftlich aber längst widerlegt sind. Und ich würde mir einfach, wie schon gesagt, einfach einen respektvollen Umgang mit den Stadttauben wünschen. Man muss sie, wie gesagt, nicht lieben, aber man muss sie als führende Lebewesen respektieren. Und es zeigt eben auch, wie wir in unserer Gesellschaft mit den Schwächsten umgehen. Also sobald eben ein Lebewesen als Schädling etikettiert wird, ist es eben leichter, unser Mitgefühl auszublenden. Und ja, ich würde mir einfach wünschen, dass den Stadttauben mehr Mitgefühl entgegengebracht wird und dass eben die Menschen verstehen, dass die Tauben sich das nicht ausgesucht haben, sondern dass wir dieses Problem verursacht haben und wir deshalb eben auch Verantwortung tragen.
Ganz lieben Dank für dieses schöne Gespräch, für diesen schönen Austausch. Ich habe wieder ein bisschen was dazugelernt über die Tauben und ich hoffe, wir konnten in dieser Folge noch mehr Awareness für diese eigentlich sehr, sehr tollen und anmutigen Tiere schaffen. Und wenn man sich eine Taube mal genau anguckt und sieht, wie die dieses Gefieder in verschiedenen Farben glänzt, dann weiß ich gar nicht, warum so viele Tauben sagen, das sind hässliche Tiere. Das sind eigentlich wunderschöne Tiere in ganz vielen verschiedenen Schlägen und also Farbschlägen. Und ich schließe mich dir da komplett an, dass wir da einfach unsere Herzen öffnen sollten für diese Tiere. Luisa Hell, ganz lieben Dank für dieses schöne Gespräch.
Ich danke dir.
Alles ist gut, alles ist gut. Alles ist gut, alles ist gut. Alles ist gut, alles ist gut, alles ist gut. Alles ist gut, alles ist gut. Alles ist gut, alles ist gut. Alles ist gut, alles ist gut, alles ist gut.